Deutschlandfunk. Freistil.
Ich erinnere mich, wir haben früher unseren Fisch in Zeitungspapier eingewickelt. Diese Zeitungsschwärze, die hat mich nicht umgebracht.
Ich habe Papiertüten, die ich so lange verwende, bis sie auseinanderfallen. Also wenn die Löcher zu groß werden und das Getreide durchputzelt, dann gucke ich, ob es noch für die Butterbrote für meinen Sohn reicht.
Schöne Hülle. Das Prinzip Verpackung. Feature von Ulrich Lang.
Die Vakuumfolie um CDs und Schweinebraten. Die Kartonagen des Online-Shoppings.
Klarsichtfolie ums Blumenbouquet. Aufwendig in drei Dimensionen gefaltetes Seidenpapier.
Und um Himmels Willen das Preisschildchen vorher abgeknibbelt.
Ich würde Ihnen empfehlen, so ein schönes, handbezogenes Schächtelchen zu nehmen. Das ist bezogen mit einem italienischen Papier. Die werden in Schopfheim von einer Buchbinderin gemacht.
Susanne Schneider-Kunzer, die Besitzerin der Schokolaterie in Freiburg.
Ich nehme eine Pralinenkapsel, das ist so ein kleines Töpfchen aus Papier. Da setze ich die Pralinen rein, dann kommen die in die Schachtel. So. Dann kommt ein kleines Polster, so eine Art weiße Wellpappe. Und dann kommt das Deckelchen drauf und dann mache ich ihnen da noch ein schönes Stoffbändchen drum. Und die Schächtelchen, obwohl die aus Pappe sind, die halten jahrzehntelang. Kann man sich da den Radiergummi hinterher reinmachen und so einen kurzen, abgelutschten Bleistift. Und noch ein kleiner Clip mit einem Schleifchen und fertig.
Übers weihnachtliche Geschenkpapier schreiten Hirsche im schönsten Kindchenschema. Häschen hoppeln unter weiß glitzernden Sternlein daher. Rentiere ruckeln glöckchenbimmelnde Schlitten durch den Schwarzwald.
Holdbezopfte Mädchen winken. Weiße Elche auf roten Streifen umlaufen die Papierrolle.
Die Geschenkverpackung darf ungestraft im Kitsch schwelgen.
Denn sie ist das entscheidende Spannungsmoment, stellt den Überraschungsfaktor bereit.
La Surprise, die Prise mehr.
Die Verpackung lebt vom Reiz der Verzögerung.
Verbirgt, um die Gier anzuheizen.
Verzaubert.
Die Verpackung soll einen Mehrwert schaffen. Natürlich ein Geheimnis.
Die Verpackung reizt dazu, beendet, entfernt, entsorgt zu werden. Ein Harakiri-Projekt sondergleichen. Ihr Sinn ist, nicht mehr zu sein.
Aber eine feine, reizsteigernde Barriere vor ihrer Nicht-mehr-Existenz, vor ihrer Erledigung, ihre Liquidierung zu stellen.
Eine Barriere, die das Risiko zurückstellt, dass das erwartete Verpackte denn doch enttäuschend ist, dass es von der blassen Realität zerstört wird.
Also ich verpacke natürlich auch noch klassisch in Geschenkpapier.
Michael Broglin, Geschäftsführer der Freiburger Abfallwirtschaft.
Ich kaufe nicht digital ein, sondern kaufe wirklich hier noch lokal ein. Damit deutlich reduziert, was Verpackungsmüll anbelangt.
Ich habe noch Standardverpackungen, die sind außen auch aus Pappe. Allerdings ist der Einsatz, der die Pralinen so in einzelne Fächer teilt, der ist nach wie vor aus Plastik.
Kunststoffverpackungen haben ganz spezifische Vorteile, garantieren eine Sauerstoffbarriere, Feuchtigkeitsbarriere. Und damit gewährleisten sie, dass Lebensmittel, Fleisch, Wurstwaren, aber auch Käse sich länger halten.
Ulf Keltenborn, Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackung.
Eine Branche, die 2016 in Deutschland bei 90.000 Beschäftigten einen Umsatz von über 14 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.
Trotz ihrer unbestreitbaren Vorteile hat aber gerade die Plastikverpackung ein ausnehmend mieses Image.
Seit Jahrzehnten wird sie als Inbegriff der konsumterroristischen Ex- und Hop-Gesellschaft gegeißelt.
Denn
mit dem Verpacken ist es nicht getan. Das Ganze muss auch wieder vernichtet werden.
Um der rasanten Zunahme des Verpackungsmülls in Deutschland Herr zu werden, gilt seit 1991 eine Verpackungsverordnung, die die Mülltrennung in den Haushalten zur ersten Bürgerpflicht macht.
Der grüne Punkt. Duales System Deutschland.
für sämtliche an den privaten Endverbraucher gerichteten Verkaufsverpackungen.
Sammeln und trennen in den Haushalten, verwerten durch die Wirtschaft.
Von Stund an waren die Händler dazu verdonnert, die Transport- und Verkaufsverpackungen wieder zurückzunehmen.
Der Kunststoff wurde eben durch die Abfallpolitik aus dem Hausmüll rausgerechnet. Und es lässt sich halt schwer nachverfolgen, was da wirklich mit passiert, weil es nicht mehr als Abfall im eigentlichen Sinne gilt.
Lena Partsch, Politologin.
Weil in dem Moment nicht mehr die Kommunen zuständig sind, sondern die Wirtschaft das selber regeln kann und damit auch aus der Kontrolle der Kommunen raus ist.
Durch das beim Schönrechnen entstehende Vakuum konnte das freie Spiel der Marktmächte binnen kurzer Frist die ursprünglich sinnvolle Idee in ihr kapitales Gegenteil verkehren. War es doch erklärtes Ziel, die Verpackungsflut einzudämmen, indem man von den Herstellern und Händlern verlangte, für die Wiederverwertung der Verpackung gerade zu stehen.
Indes?
Mit der Mülltrennung war und ist eine Kompetenztrennung verbunden. Was die Erfolge der fraglos vernünftigen Beurteilung von Kunststoffabfällen als Wertstoffe und die Anwendung des ebenso vernünftigen Verursacherprinzips locker aus dem Handgelenk wieder aushebelt.
Weil beispielsweise nicht überprüfbar ist, wie viel von den Abfällen exportiert wird.
Ein Kontrollverlust, der mit minimalem Aufwand zu revidieren wäre, ohne dass dafür das ganze System entsorgt werden müsste.
Etwa durch ein Exportverbot für Verpackungsmüll. Allerdings, ohne Gesetz wird's nicht gehen. Von selbst wird die Branche ihre lukrativen Produkte nicht drosseln.
Kein Schokoladenkäfer, kein Keks, kein Kerzchen.
Kein Produkt würde nackt, wie der Produzent es schuf, auf dem allmächtigen Markt bestehen.
So einzeln verpackte Fischchen, das ist eine sehr gute Vollmilchschokolade in einer Sardinendose, die so ein aufgewelltes Metalldach hat.
Das Kuriositätenkabinett der Verpackungen.
Im Regal direkt hinter den Schokoladensardinen klobig dicke Buntstifte.
Die Spitze ist aus Wachsmalfarbe, sodass man mit diesem großen Stift wirklich malen kann. Und innen drin sind so einzeln verpackte Schokostreifen. Das waren früher mal die Schokozigaretten, die man heute nicht mehr anbieten kann. Und deswegen setzt man jetzt auf ein Bildungsdesign.
Und einen Regalboden weiter oben, metallic schrill glitzernde Gartenzwerge aus knallpink verpackten Schokohohlkörpern.
Dagegen sieht die 1991er Verpackungsverordnung recht blass aus.
Was ihr unzweifelhaft mit Bravour gelungen ist, indem sie den Verpackungsmüll auf den grünen Punkt brachte, ist das Wiedereinfangen der Verpackungen nach ihrem Gebrauch. Der gelbe Sack frisst und frisst. Frisst brav, was die Verpackungsflut an die Strände der Konsumgesellschaft schwemmt.
Und räumt das schlechte Gewissen frei für die Abfallmassen, die beim nächsten Verpackungsanfall abfallen.
Und so ist es mit der Generalabsolution durch den grünen Klecks auf der Stirn nicht weit her. Der auf dem Quarkbecher aufgedruckte Ablassorden mit den grün verschlungenen Yin-Yang-Pfeilen konnte die Verpackungswut nicht im Mindesten eindämmen.
Laut Umweltbundesamt fielen 2015 in Deutschland über 18 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an, deutlich über 200 Kilo pro Person, bei weiter steigender Tendenz.
Zu einem Drittel Kunststoffverpackungen.
1996, also 5 Jahre nach Einführung des dualen Systems, wurden hierzulande knapp 1,5 Millionen Tonnen an Kunststoffverpackungen eingesetzt. Heute mehr als doppelt so viel.
Dabei wollte man doch eigentlich, oder angeblich, je nach Lesart, die überbordenden Verpackungssorgen entsorgen.
Indes?
Bei jedem zweiten Geburtstag stößt man auf Schokoladenwürfel, die in einer Plastikschale liegen, die in einer violetten Pappschachtel steckt, die von einer Zellophanfolie umhüllt ist.
Man hat der Industrie nicht verboten, weiter Verpackungen zu produzieren, sondern hat den Bock zum Gärtner gemacht. Man hat der Industrie gesagt, da müssen sie sich halt selber um die Entsorgung kümmern.
Und im gleichen Atemzug hat man den recycelbaren Verpackungsabfall in den Stand eines gewinnträchtigen Spekulationsobjektes und Exportgutes gehievt.
Zum Beispiel PET ist ein gefragtes Material.
Strahlt der Lobbyist der Kunststoffverpackungsindustrie.
Das wird den Entsorgern nur so aus den Händen gerissen und da ist das ein oder andere einfach auch mal exportiert worden.
Man weiß, dass es sowas wie einen Mülltourismus gibt, also vor allen Dingen innerhalb der EU, dass Müll exportiert wird, dort in Anführungsstrichen verwertet wird, wo es am günstigsten ist, also nach Marktprinzipien. Und die strengen Abfallrichtlinien, die wir für den Hausmüll haben, ist gar nicht klar, ob die halt eben dann auch noch für diesen Kunststoff gelten.
Unangenehme Überraschung allerdings, China.
Nachdem sich China in den vergangenen Jahren als weltweit wichtigster Müllimporteur etabliert hatte, wurde Anfang 2018 die Einfuhr von Plastikmüll von jetzt auf gleich gestoppt.
Allein die EU-Mitgliedstaaten exportierten zuvor fast 90% ihrer Plastikabfälle nach China. Deutschland verschiffte 750.000 Tonnen Kunststoffmüll jährlich ins Reich der Mitte.
Wo sodann der Müll großteils per Hand sortiert und zur Herstellung recycelter Kunststoffe verwendet oder verbrannt wurde.
Die Branche sucht alternative Abnehmer in anderen asiatischen Staaten wie Vietnam, Malaysia oder Thailand.
Vermeldet die Zeit im Januar 2018.
Der bizarre Plastikmülltourismus geht also weiter.
Das sind die aufwendigsten Schachteln mit Magnetverschluss vorne. Es ist Karton, der Bezug ist mir nicht ganz klar. Der Pferdefuß an diesen Schachteln ist, sie kommen aus China. Ich möchte nicht, dass die armen Chinesen ihren Souvenirs hinterherreisen und sie dann wieder mit nach Hause nehmen.
Die Wege der Verpackung in den Abfall mögen verschlungen sein.
Aber
sie kann, wenn's gut geht, vor ihrem endgültigen Ende noch einen entscheidenden Umweg einlegen.
Ich kann das Papier wieder so recyceln, dass es dem Stoffkreislauf ohne Probleme zugeführt wird. Ich muss es einfach nur in die richtige Tonne werfen.
Was sich ungleich schwieriger bei den Verkaufsverpackungen darstellt, die üblicherweise alle möglichen Artikel umhüllen,
als Verkaufsstrategie fungieren
und also nach Strich und Faden flunkern.
Die uralten Tricks der Packstrategen greifen und wir greifen zu. Beherzt und wieder besseres Wissen. Wir glauben der Verpackung. Je größer und je salbungsvoller, desto lieber.
Beim Fisch ist mir das aufgefallen, kam mir so viel teurer vor, der Fisch im Alnatura als im Rewe. Und ich habe dann einfach mal auf die Grammzahl geguckt. Dann ist der Fisch eigentlich im Alnatura überhaupt nicht teurer, aber viel effizienter verpackt.
Während im konventionellen Supermarkt der auf einem güldenen, alubeschichteten Karton ruhende, mit schillernder Folie abgedeckte Fisch viel größer und grandioser wirkt.
Die klassische Mogelpackung funktioniert auch im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert noch.
Alles verlorene Rohstoffe. Der Großteil des Verpackungsmülls ist Mischkunststoff. Das ist im Prinzip ein Downcycling.
Klagt der Chef der Freiburger Müllwerker.
Diese Mischkunststoffe werden in der Regel in der Zementindustrie als Rohölersatz verwendet.
Trotz der emsigen Vortrennung im einzelnen Haushalt wird das sogenannte stoffliche Recycling von Verpackungsabfällen erheblich erschwert durch die Vielzahl von Kunststofffraktionen, die sortenrein getrennt werden müssten.
Sie können heute PET, Polyethylen, Polypropylen ohne Schwierigkeiten voneinander trennen. Und diese Kunststoffe werden dann entsprechend einer Verwertung zugeführt. Der Recyclinganteil zum Beispiel bei der PET-Flasche bewegt sich sicherlich bei 20-30%.
Und die restlichen 70-80%?
Die Entsorgungsunternehmen recyceln das, was einfach zu sortieren ist und sich wirtschaftlich rechnet. Und das reicht aus, um die bisher gesetzlich vorgeschriebene Recyclingquote zu erfüllen.
Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden von den eingesammelten Kunststoffabfällen nur 46% stofflich verwertet, also zu Werkstoff recycelt, woraus Parkbänke gefertigt werden, Zaunpfähle, Farbeimer, Tonnen, Kanister, Blumentöpfe, Standfüße für Verkehrsschilder, Verpackungen für Reinigungsmittel.
Auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und der Bürger kann davon ausgehen, dass seine Verpackung, die er ordnungsgemäß entsorgt, diesem Verwertungsweg zugeführt wird.
Indes?
Mehr als die Hälfte des Plastikmülls wird schlicht verbrannt.
Was unter dem Begriff thermische Verwertung firmiert.
Das postmoderne Brandopfer, Feuerbestattung zweiter Klasse.
Beim Verbrennen entsteht dann aber auch Sondermüll eben aus der Asche. Also ganz loswerden tun wir es nicht.
Am 1. Januar 2019 tritt das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen in Kraft. Dann unterliegen Verpackungshersteller einer Meldepflicht und werden online aufgelistet, mit dem Ziel, größere Transparenz zu schaffen. Die geforderte Mindestquote an werkstofflich verwertetem Verpackungsmaterial steigt. Bei Kunststoffverpackungen von zurzeit einem auf 2/3 bis 2022.
Die naheliegendste Alternative zur Kunststoffverpackung?
Papier.
Ist auch nicht ganz unproblematisch.
Nicht bloß, weil alles auch nur ansatzweise feuchte durchsuppt. Auch die Ökobilanz von Papiertüten fällt, eingedenk des Chemie-, Energie- und Wassereinsatzes bei der Herstellung, ähnlich mies aus wie die der Plastiktüte.
Ja, also das Ding ist aber, der Wald wächst immer nach und Papier ist kompostierbar. Also wir kommen da zu einer Kreislaufwirtschaft, was wir beim Plastik nicht haben.
Weltweit wurden seit den frühen 50er Jahren gut 8 Milliarden Tonnen Kunststoffe hergestellt, was dem Gewicht von über 800.000 Eiffeltürmen entspricht, errechneten im September 2017 US-Forscher im Fachblatt Science Advances. Das allermeiste dieses Plastiks befindet sich bis heute als Müll in der Umwelt.
Längst pfeifen es die Spatzen von allen Leuchtturmdächern.
In den 7 Weltmeeren dümpeln und strudeln 150 Millionen Tonnen Müll, laut Umweltbundesamt.
Zu 2/3 Plastik.
Und nach UN-Schätzungen kommt alle 2 Minuten eine Lastwagenladung dazu. Gemäß den Berechnungen englischer Nachhaltigkeitsforscher ist davon auszugehen,
dass bis 2050 mehr Plastik im Meer sein wird als Fisch. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen einfach aufhören, Plastik zu produzieren.
Jedenfalls nicht für so niedere Dienstleistungen wie Verpackung einsetzen. So sei dem wackeren Geschenkeverpacker also empfohlen, die Kleinodien nicht in Kunststofffolie einzuschlagen, sondern
der Kreislaufwirtschaft wegen,
denn doch ganz traditionell in schmuckes Papier.
Allemal besser als gar nicht.
Denn
das Prinzip Verpackung fordert sein Recht.
Und zwar geht das einher auch mit einer von außen sichtbaren Wertschätzung.
Peter Seetz, Leiter des Red Dot Design Zentrums in Essen.
Man gibt sich die größte Mühe, nochmal sozusagen auf das Geschenk eins draufzusetzen. Guck mal, mit größter Sorgfalt habe ich dir das verpackt.
Kaum etwas Grandioseres, als beim Auspacken den Beschenkten zu beobachten, wie ihm oder ihr vor Freude die Augen überlaufen. Die Freude des Beschenkten ist im Gegenzug das Geschenk an den Schenkenden.
Das ist der Deal.
Wenn ich sehe, wie die Augen des Beschenkten strahlen, dann kann ich mich über mich selber freuen, weil ich einen satten Treffer gelandet habe.
Dieses große Herz, also eine Hochzeitsschachtel, hat bestimmt einen Durchmesser von fast 40 Zentimetern. Da kam eine Frau hier vorbei, kam in den Laden und sagte, sie würde mit Serviettentechnik Schachteln beziehen, Pappschachteln, jede Schachtel ein Unikat.
Das erotische Knistern der Verpackung.
Lustgewinn durch die Spannung der allmählichen Enthüllung.
Wofür die Chose eben verpackt sein muss.
Klar, man möchte ja sozusagen diese Vorfreude steigern und das ist eine Verzögerung dieses Glücksgefühls und das kennen wir ja aus der Sexualität auch heraus. Andersherum würde das Geschenk ja zu einem Quickie werden und indem ich es sehr schön verpacke, mache ich auch ein Ritual daraus aus dem Schenkungsvorgang und aus dem Entpackungsvorgang und das steigert nochmal die Lust am Schenken und beschenkt werden.
Verpackung als Verlockung.
Wenn Sie beispielsweise an eine Parfümflasche denken, ich werde sicherlich keiner Dame Parfüm ohne Karton schenken wollen. Also
Günther Dietz, 1992, ehedem als Fuhramtsleiter oberster Müllentsorger in Wuppertal.
Da sind ja auch dann besonders schicke Verpackungen mit Lacküberzug und weiß ich welchen Dingen. Von daher müsste ich aus Umweltgründen sagen, die müssen mal sofort verboten werden, weil sie ganz schwierig zu recyceln sind. Aber eine Parfümflasche, die ja nun nicht billig ist. Und die soll ich da so nackt auf den Tisch stellen?
Die Verpackung der Nacktheit steigert den Reiz der Nacktheit ins Unermessliche.
Das Verborgene wird unwiderstehlich.
Erotik durch Distanz.
Lippenstift und Kajalstift, raffinierte Dessous, die an Stoff nicht sparen. Nach dem Tanga-Bikini jetzt wieder die geschlossene Behausung. Der Badeanzug feiert sein Comeback.
Die Differenz zwischen Begehr und Erfüllung wird erhöht. Das Verlangen also hochgeschraubt.
Dieses Verhältnis von Innen und Außen, vom Sichtbaren und Unsichtbaren, von spekulativ Erwarteten und Vorgestellten und tatsächlich dann Gesehenen. Sicherlich ist die Verpackung eine Erotisierung der Waren, um sie mit Begehrlichkeiten aufzuladen.
Die Kondomisierung der Wünsche, nennt es Barzon Brock, Kommunikationsästhet.
Verpackung als Verhüterli heißt, es schiebt sich etwas zwischen das, was ich erwarte, was ich wünsche, was ich mir vorstelle und dem, was ich dann bekomme oder habe. Das heißt, sie hindert einen daran, immer platterdings und möglichst sofort jeden Wunsch zu erfüllen, auf jede Vorstellung sofort das entsprechende Äquivalent als Objekt zu bekommen.
Endlich wieder das Korsett, damit man es abends öffnen kann.
Die Verpackung ist sozusagen dieses Zwischenglied zwischen dem Wesen und der Erscheinung. Sie macht also aufmerksam darauf, dass es nie eine platte, identische Übereinstimmung zwischen dem geben kann oder dem, was ich mir wünsche und der Art und Weise, wie man dem Wunsch entsprechen kann. Das ist ein aufklärerisches Verhalten, eine sinnvolle Funktion der Verpackung. Denn wenn man das, was man denkt und das, was man tut und das, was man sich vorstellt, immer nur die hundertprozentige Übereinstimmung nachfolgen lassen würde, wenn man immer, wäre die Welt bald furchtbar arm.
Die Verpackung verweist auf das Verpackte, vor allem aber darauf, dass es ausgepackt werden will.
Darunter die nackten Fakten.
Die Schachtel ist ein Teil des Geschenks. Das Problem ist, es gibt sehr viele Sachen, wie zum Beispiel solche Plastik-Ornamentsachen. Ich versuche auf diesen zusätzlichen Schnickschnack zu verzichten, weil ich im Moment des Verpackens weiß, dass es schon Müll ist.
Da sind sie wieder, die Spielverderber.
Wir müssen ganz neu im Sinne von Vermeidung denken, das Produktdesign halt von vornherein so anzulegen, dass man gar nicht erst den Müll produziert, ja? Und das muss halt gesetzlich geregelt werden, weil es innerhalb des Marktes diese Anreize nicht gibt.
In dieser Vermeidungsstrategie aber sind ganz andere Länder Weltmeister.
Ruanda und Tansania haben schon vor Jahren ein absolutes Plastiktütenverbot erlassen. Italien und Frankreich ein weitgehendes.
Wird man im ostafrikanischen Ruanda etwa mit einer Plastiktüte auf der Straße erwischt, hat man ein für dortige Verhältnisse saftiges Bußgeld zu entrichten. Am Flughafen muss man seine Plastiktüten umstandslos abgeben.
Was hier teilweise darüber kolportiert wird, das ist dummes Zeug. Wir sollten die deutsche Kunststofftragetasche nicht dafür haftbar machen, dass man in China nicht in der Lage ist, die ordnungsgemäß zu entsorgen. Wenn in Shanghai Smogalarm ist, wird in Frankfurt auch kein Fahrverbot erteilt. Der Verbraucher in Deutschland braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, eine Kunststofftragetasche zu benutzen.
Hat er aber, der deutsche Saubermann, hat in der Plastikverpackung längst die Ikone der Verschwendung erkannt.
Und trotzdem
beißen sich die Apostel ökologisch gebotenen Verzichts die Zähne daran aus.
Völliger Verzicht, das machen, glaube ich, wirklich noch ein paar ganz überzeugte Leute.
Von 220 Kilo Verpackungsmüll bin ich jetzt persönlich zu Hause bei 10 Kilo Verpackungsmüll. Also wirklich fast nichts mehr und das ist ein Riesensprung.
Rechnet Armin Del Aquila vor, einer der drei Geschäftsführer des Freiburger Unverpackt-Ladens. Freiburg, die Stadt der grünen Gutmenschen.
Direkt vis-à-vis eines riesigen Kinokastens, wo Popcornschachteln und Getränkepäckchen inflationär in Umlauf gebracht werden.
Der verpackungsfreie Bioladen.
Ja, wie? Trägt man die Spaghetti jetzt einzeln im Rucksack nach Hause?
Nee, Spaghetti habe ich auch nicht gekauft. Ich habe gerade nur Haferkleie gekauft. Also hat man ein leeres Honigglas oder so und dann füllt sich das auf und ja, nimmt es mit.
Ein Student mit dunklem Fusselbart verstaut sein Haferkleiglas im Rucksack.
Ich finde, den Aufwand kann man auch leisten irgendwie.
Augenwischerei. Wenn Sie in einen normalen Supermarkt gehen, dann haben Sie heute, ich weiß nicht genau, zwischen 8.000 bis 10.000 unterschiedlichen Produkten zu wählen. In einem verpackungsfreien Supermarkt sind es vielleicht, wenn es hochkommt, 100.
Sie haben 1.000 Produkte.
Im konventionellen Supermarkt geht man mit leeren Händen rein und kommt mit vollen Händen raus. Im verpackungsfreien Laden hat man die Hände schon halb voll, wenn man reinkommt.
Mit Beuteln und Taschen, Schachteln und Schächtelchen.
Ich weiß nicht, ob es anstrebenswert ist, dass die Verbraucher in der Bundesrepublik mit 15 bis 20 Tupperware-Dosen rumlaufen, um ihren Einkauf zu tätigen.
Das tue ich gerne, absolut gerne.
Muss man nur ein, zwei Mal gemacht haben, Einkaufszettel plus Sekundärliste, wo drauf steht, wie viele Behältnisse man dafür braucht und schon ist geritzt.
Ich habe Papiertüten, die ich so lange verwende, bis sie auseinanderfallen.
Ich habe Kunden, die haben Schachteln, die sind 10 Jahre alt, die kommen mit dem Gummiband um diese völlig abgeschrappte Schachtel und holen sich Nachschub.
Wir sind immer nur ein kleines Rädchen, aber ne, viele kleine Rädchen, das ist es ja. Ne, wir können was tun.
Eine weißhaarige ältere Dame mit strahlenden Augen.
Also das ist eine Nische, das ist ein bestimmtes Publikum, das steht da drauf, das soll auch weiterhin darauf stehen.
Egal, ob es die Bürste ist, ob es das Müsli ist, wir versuchen es offen zu verkaufen.
Was aber, wenn Kunden gänzlich unvorbereitet, ohne doppelte Einkaufsliste, ohne Edelstahlbox, von plötzlichen Kaufgelüsten heimgesucht werden?
Die packen ihren Schal, den sie vorher gewogen haben, ihre Äpfel ein und ziehen dann um die Häuser. Es gibt Leute, die Kartoffeln mit Erde in ihre Jackentasche stecken. Also solche lustigen Dinge passieren natürlich auch. Es gibt eine Zahnpasta am Stiel, getrocknete Paste, die an einem Maisstiel hängt. Und da reibe ich die Zahnbürste dran, nur leider schäumt sie nicht. Wir verkaufen Dentabs, das sind kleine Tablettchen, die auch Zahnpasta sind. Und die kaut man und dann hat man mit seinem Speichel zusammen Zahnpasta. Es ist ganz einfach.
Und hilfreich für den Wohlgeruch der Hardcore-Verpackungsfreien.
Also klar kann ich durch den Supermarkt rennen mit vielen anderen und mir das ganze Zeug im Wagen werfen.
Eine junge, in einem bunt gemusterten Wollumhang gewandete Frau.
Und hier erlebe ich jeden Moment bewusst. Und wenn ich überlege, okay, nehme ich jetzt Kamut oder nehme ich Emma?
Uralte, vor der Biowelle längst vergessene Getreidesorten aus der Gattung Weizen.
Dann habe ich einen Moment mehr Zeit, mich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Also für mich ist es ein Moment von innerer Einkehr auch.
Lieblingsaktionsfeld fürs kontemplative Shopping?
Die Abfüllecke.
Etliche Regalmeter mit einer Galerie aus brav aufgereihten Glasbehältern mit Apfelstutzen.
Öl, Essig, Nudeln, Getreideprodukte aller Art und aller Sorten.
Hier erkennt man das Produkt als solches, wie es eben ist und eben nicht mit einem Abbild, das imitiert, was vielleicht gar nicht drin steckt.
Man kann ohne Wenn und ohne Aber beobachten,
Stichwort Transparenz,
welche Farfalline, Celentani, Festonati gerade aus dem Vorratsglas in die bereitgehaltene Tüte purzeln. Über all dem die Losung:
Es gibt keine saubere Lösung,
nur eine Radikallösung.
Die politische Lehre der Verpackung ist die Verpackungslehre.
Getreu dem abfallökologischen Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an das Prinzip des Vermeidens
statt Verpackens.
Wir müssen einfach schauen, dass wir keine Materialverbunde mehr herstellen, sondern nur noch so Dinge, die problemloser wiederverwertet werden können.
Vor allem also die Verkaufsverpackungen abspecken, was im Übrigen ohne nennenswerte Verluste durchaus machbar wäre.
Denn dient das Geschenkpapier der Verhüllung, dem Verbergen des Geschenks zwecks Überraschung?
So geht es der Verkaufsverpackung ganz im Gegenteil darum, den Inhalt darzustellen, zu offenbaren, quasi vorwegzunehmen, möglichst erlesen aussehen zu lassen, schöner, größer, beeindruckender als er ist. Ein Geschenk dagegen, wie kläglich kärglich sähe es ohne Verhüllung aus, entblößt und bloßgestellt, wie jämmerlich womöglich der Kern.
Außen hui, innen pfui.
Man fühlt sich erinnert an Kindertage, an jene Riesenpakete, jene Ausgeburten von Gemeinheit, die, je mehr Karton- und Geschenkpapierschalen man abgelöst hatte, umso deutlicher erkennen ließen:
Der begehrte Inhalt ist von äußerst bescheidenen Ausmaßen. Ein kleines Püppchen oder wahlweise Legosteinchen.
Schachtel für Schachtel für Schächtelchen zeigt sich, die Verpackung selbst war der größte Gag. Genüsslich ausgekostete Absurdität zu Lasten des Auspackenden.
So kann die Verpackung noch ganz was anderes verbergen, das möglicherweise unterm Schenken liegt.
Das aber um Himmels Willen nicht durchklingen soll.
Beschenke ich, um zu beschämen, um dem Beschenkten zu demonstrieren, dass er eigentlich ein Untergebener ist.
Designexperte Peter Seetz.
Oftmals ist es ja so, dass sich der Schenkende einfach noch mehr befriedigt, dadurch, dass er schenkt, als der Beschenkte befriedigt wird.
Was sich spätestens dann verrät, wenn die Verpackung völlig überkandidelt daherkommt, wenn die Verpackung gegenüber dem Verpackten den Sieg davonträgt.
Ja, absolut. Das ist das äußere sichtbare Zeichen von Dominanz. Kann sich auch nicht in diesem opulenten Ausmaß jeder leisten. Dann sticht natürlich ein hervorragend verpacktes Geschenk auch unter den anderen Geschenken besonders hervor. Und das machte wiederum den Schenkenden stolz. Mein Geschenk war das Größte und das Schönste. Und das hat jeder gesehen.
Schießt die Verpackung übers Ziel hinaus? Ist die Hülle prächtiger als das Verhüllte?
Steht sofort der Verdacht im Raum, das Geschenk könnte gar nicht das Eigentliche gewesen sein. Dahinter könnte vielmehr die scheinheilige, keineswegs uneigennützige Absicht stecken, beim Beschenkten einen Vorteil für den Schenkenden rauszuschinden.
Ausflug in die Verpackungskultur Altjapans. Verspielte Kästchen mit Masken, Geschenkkartons aus Pinie, Zeder oder edlen Furnierhölzern, Konfekthüllen aus Kirschzweigen, Blättern und Bambusgras.
Den Japanern, den Altmeistern der Verpackungskunst, dient die Verpackung als Tempel. Dieser soll den Inhalt heiligen und zugleich achten, also edel sein, ohne edel auszusehen.
Kein Protz, kein Prunk, sondern bescheiden und doch schön.
Der traditionelle japanische Animismus erkannte, dass jedem Geschenk eine Seele, eine Gottheit innewohnt, der man eine angemessene Behausung zur Verfügung zu stellen hat.
Nicht zuletzt, um sie zu bannen. Nicht, dass die Götter, die Geister sich davonmachen aus dem Staub dieses oder jenes Geschenkes.
Da hat die Verpackung auch schon fast etwas Kultartiges.
Bei uns dagegen wohnen nicht die Götter in der Verpackung. Bei uns ist Gott die Verpackung.
Wenn man dem Philosophen Ludwig Feuerbach glaubt.
Die Verpackung der menschlichen Fehlbarkeit. Als Kern in dieser Verpackung so dann der Gegenentwurf zu uns und unseresgleichen. Ein genialer Mix all der ersehnten Fähigkeiten und Tugenden.
Einfach göttlich.
Eben Gott.
Inzwischen hat die profane Verpackung der klerikal-sakralen den Rang abgelaufen und ist selbst zum Glaubensobjekt, zum huldvoll angebeteten Götzen geworden.
Zum Medium der wunderbaren Konsum- und Kapitalvermehrung.
Da geht's den Japanern heute kaum besser als unser einem.
Auch dortzulande scheint das Verpackungswesen auf den Hund gekommen zu sein. Die kleinen Behältnisse für die Götter, schön wie Sakralbauten nach Bonsai-Art, müssen sich den Bedingungen der Massenproduktion, den Bedingungen des Kommerzes unterordnen. Die Verpackung muss weniger Göttertempel, denn Verkaufssignal mit Knalleffekt sein. Auch die kunstvolle Verpackung ist reduziert auf ihren merkantilen Gebrauchswert.
Sie muss sich rechnen. Darf allerhöchstens so viel kosten, wie sie durch erhöhten Kaufanreiz wieder einspielt. Ihr Mehrwert muss mehr wert sein als sie selbst.
Zum Beispiel die kondomisierte Salatgurke und ihr spottbilliges Gewand.
Mittlerweile gibt es auch eingeschweißte Karotten. Ein Unsinn, da ist natürlich der absolute Preiskampf da und dass halt nicht eine einzige Gurke kaputt geht.
Ihre Austrocknung findet nicht so schnell statt. Das führt letztendlich dazu, dass eben weniger Gurken weggeschmissen werden müssen. Dass der ökologische Vorteil erheblich höher ist als die Ressource, die verbraucht wird, wenn man jetzt eine PE-Folie um diese Gurke schweißt.
Wobei einmal angeschlagene Gurken erfahrungsgemäß auch unter der Folie wacker faulen.
Wie es aussieht, steckt dahinter auch ein Spiel mit dem hochgezüchteten Hygienetick der Kundschaft.
Und mittlerweile scheint man die Gurke ohne Plastikmäntelchen schon kaum noch über die Ladentheke bringen zu können.
Ein Paradebeispiel für die künstliche Erzeugung eines Bedarfs.
Für die Lösung von Problemen, die man vorher nicht hatte.
Absolut unnötig. Wir haben früher unseren Fisch in Zeitungspapier eingewickelt. Heute hat der Fisch den ganzen Müll schon gefressen, den wir wieder zu uns nehmen.
Unser Anteil an Kunststoff in der Großverpackung ist äußerst gering, irgendwie bei 5%, da wo es nicht anders geht. Bei Dinkelflocken zum Beispiel, weil die einfach zu viel Wasser ziehen auch. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines Mehrweglieferanten, das ist gerade im Aufbau, dass auch wir absolut Zero Waste sind.
Kein Müll. Eine bereits Mitte der 1970er Jahre in Kalifornien ins Leben gerufene Bewegung, die gerade in den letzten Jahren boomt.
Wovon in Deutschland die über 40 verpackungsfreien Läden berät Zeugnis ablegen, die allein seit Anfang 2017 die Pforten öffneten.
Und etliche der über 2.500 Bioläden in Deutschland, munkelt man, seien auf dem Sprung, es zumindest mit Low Waste, mit wenig Abfall zu versuchen.
Weniger ist mehr.
Und mehr, mehr statt Plastik.
Der neue kategorische Imperativ, der selbst an den Toren konventioneller Supermärkte nicht Halt macht.
Beispiel Rewe.
Seit 2017 verzichten 120 Filialen auf Knotenbeutel für Obst und Gemüse und bieten stattdessen mehrfach verwendbare Frischhaltenetze zum Kauf an.
Die Supermarktkette verkündet, dadurch habe man bundesweit gut 140 Millionen Plastikbeutel eingespart.
Würde ich als Greenwashing bezeichnen.
Die Schachteln sind, die kosten, wenn ich sie leer verkaufe, 4 Euro. Diese Sechser-Schachteln, die von der Buchbinderin gemacht sind. Dafür hat man aber hier auch ein Geschenk, wo man erstens mal die Pralinen individuell ausgesucht hat und wo man auch die Schachtel individuell ausgesucht hat. Im Moment habe ich vielleicht 40 verschiedene da, die nächste Lieferung ist unterwegs, dann habe ich wieder 100 verschiedene und da ist für jeden was dabei. Die 6 Pralinen würden ungefähr 5 Euro kosten. Die Schachtel ist ein Teil des Geschenks.
Rund 260 Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben sich verpflichtet, Plastikeinkaufstaschen nicht mehr kostenlos abzugeben, sondern für 20 Cent.
Es zeigt sich hier, dass eine doch sehr oberflächlich geführte Diskussion teilweise zu einem Öko-Opportunismus mittlerweile auch bei Handelsketten führt. Man will dem Verbraucher suggerieren, ein ökologisch sauberer Supermarkt, da lässt sich mit besserem Gewissen einkaufen. Aber die PET-Flasche am Nordseestrand, die springt nicht von allein ins Meer, sondern weil Menschen einfach unachtsam sind. Und insofern ist nicht die Verpackung für dieses Littering-Problem in Deutschland verantwortlich, sondern letztendlich Teile einer unachtsamen Bevölkerung. Sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, Littering grundsätzlich härter zu bestrafen.
Auf alle Fälle trägt auf keinen Fall aus Sicht ihres Lobbyisten die Verpackungsindustrie auch nur den Hauch einer Verantwortung, sondern
der einzelne Verbraucher und Verschmutzer.
Und
die Industrie, die diese Verpackung in den Markt bringt, ist hier besonders gefordert. Nur wir haben in Deutschland ein weltweit führendes Entsorgungs- und Recycling-System, das jedem Verbraucher die Möglichkeit gibt, seine Kunststoffverpackung ordnungsgemäß zu entsorgen. Andererseits sind natürlich auch die betroffenen Länder gefordert, hier Entsprechendes zu tun.
Hierzulande also sind die Verbraucher schuld.
Und im globalen Maßstab die Erzeuger, die ihre Produkte mit unseren Kunststoffverpackungen ummänteln.
Die Hauptverantwortung aber wird abgewälzt auf die Landesregierungen der im Plastikmüll ertrinkenden Ballungsregionen Asiens und Afrikas, die wir sodann mit den Entsorgungsproblemen alleine lassen.
Ferkel, haben die Verschmutzung unserer Urlaubsparadiese auf dem Gewissen.
Ich habe Verpackungen, die eben nicht in dem Moment, wo das Produkt verspeist ist, sich in Müll verwandeln, sondern die dann einfach noch einen zusätzlichen Nutzen haben. Zum Beispiel hier diese italienische Dose, sehr schön gemacht. Wenn mal eine übrig bleibt, dann nehme ich die mit nach Hause für die Ohrstäbchen im Badezimmer. Die losen Pralinen verpacke ich in durchsichtige Tütchen und zwar nehme ich da immer Zellophan. Die sind aus nachwachsenden Rohstoffen und die sind wasserlöslich bzw. kompostierbar. Ich mag auch ganz ehrlich auch die Konsistenz vom Zellophan lieber und auch das Geräusch. Sind schnell etwas trübe. Das Problem ist, dass sie eben auch die Konsistenz ändert sich bei hoher Feuchtigkeit. Das heißt, wenn jemand jetzt im Sommer bei hohen Temperaturen Pralinen kauft und schon ankündigt, dass er es in den Kühlschrank macht, dann packe ich das nochmal in Zeitung, damit die Sachen geschützt sind. Und man muss das dann, wenn man es rausnimmt, auch eine Zeit lang verpackt lassen, damit die Temperatur sich wieder der Umgebungstemperatur anpasst. Sonst zieht das kalte Produkt das Wasser aus der Luft. Die Feuchtigkeit, die schlägt sich dann nieder.
Man könnte sogar so weit gehen, dass man nur noch kompostierbare Verpackungsrohstoffe zulässt.
Auch nicht die allerbeste Idee.
Zweifellos sparen Herstellung und Entsorgung biobasierter Tüten gegenüber herkömmlichen Tragetaschen Erdöl und CO2 ein.
Aber wollte man die in Deutschland jährlich etwa 4 Milliarden verwendeten Plastiktüten durch Bio-Kunststofftüten ersetzen, müssten massiv Mais, Kartoffeln, Zuckerrohr angebaut werden. Mit den bekannten negativen Auswirkungen der Intensivlandwirtschaft, Monokulturanbau unter verstärktem Einsatz von Pestiziden, Dünger und spritfressenden Maschinen.
Und ein biodynamischer Anbau dürfte bei den erforderlichen Mengen kaum in Frage kommen, wollte man die Versorgung etwa der verpackungsfreien Bioläden mit Lebensmitteln nicht gefährden.
Immer noch ist der wiederverwendbare Einkaufsbeutel, der möglichst lange benutzt wird, am besten für die Umwelt.
Hält das Umweltbundesamt fest.
Eigentlich gibt es nur ein Gutes, was man der Welt tun kann, und das ist, Konsum zu unterlassen.
Der verschwenderische Anteil in unserem Leben ist einfach lebensnotwendig, um so eine gewisse Sinnhaftigkeit in unserem Alltag hervorzurufen. Wenn die Verpackungen schön gemacht sind, dann sind sie auch eine Freude. Von daher fände ich es schade, wenn man auf Verpackungen weitgehend verzichten würde.
Keine Sorge.
So weit wird's nicht kommen. Die Verpackungsgeister, die wir riefen, werden wir so schnell nicht wieder los.
Dürfte noch ein Weilchen dauern, bis die verpackungsfreien Läden in unseren Vorstädten und Dörfern angekommen und die Ächtung der Verpackung übers Nischenprogramm hinausgewachsen ist.
Dafür stehen nicht nur die Verpackungseiferer gerade, die weder mit Moralphilippikas noch mit grün gepunkteten Verordnungen zu bändigen sind, sondern
auch die japanischen Verpackungskünstler, der Weihnachtsmann, die glutroten Dessous.
Was denn bliebe von uns, bar jeder Verpackung?
Ohne Tüte und Tünche, ohne Hülle, Haut und Haar.
Ohne Augenfang.
Ohne Augenblickfang. Augenfang für einen Augenblick. So bleibt denn nichts, als die Kunst anderer, erneuerbarer Verpackungskünste zu pflegen. Die Verpackungsvergnügungen der feinen Künste.
Auftritt Christo.
Der Großmeister der Verpackungskunst. Gebäude, Burgen, Brücken, manifest auskristallisierte Träume ließ er aus dem Blickfeld verschwinden.
Nicht ganz. Nicht wirklich.
Aber doch so weit ins Unwirkliche abgetaucht, dass die Objekte hinter und unter ihrer Verhüllung wieder Traum, Illusion, Erinnerung geworden sind. Man sieht sie nicht, aber man weiß, wie sie gestern noch aussahen. Und man weiß auch, oder hofft doch, nicht lange, dann werden sie wieder auftauchen. Unbeschadet, aber verändert in der Wahrnehmung.
Christus Verpackung lässt eine Ahnung in windknatternder Folie aufscheinen, wie die Welt ohne die steingewordene Idee aussehen könnte. Wenn das weltbewegende Bauwerk sich unter die Decke duckt
und schweigt,
schweigt wie ein Grab.
Im Schlummermodus, unterm Leichentuch von begrenzter Dauer.
Nice, the project is Für das Reichstagsprojekt werden wir einen sehr dicken Stoff benutzen, doppelt so viel wie die Oberfläche des Gebäudes. Wir wahren einen Abstand von einem Meter zum Gebäude, dadurch wird sich der Stoff mit dem Wind bewegen können und das Gebäude wie ein lebendes Objekt erscheinen. Wie ein Wasserfall ergießt sich der Stoff vom Dach des Reichstages und ruft einen spielerischen, dynamischen Eindruck hervor, alles andere als statisch. Der Stoff wird die ganze Zeit über in Bewegung sein.
Christo verhüllt die Hülle.
Auch das Reichstagsgebäude selbst packt bekanntlich ein. Behaust viel heiße Luft, bedenkenträchtige Reden, lässt nervöse Schritte von Lobbyisten widerhallen, beschmunzelt das Röcheln der Kaffeemaschinen in den heiligen Hallen.
Macht in Fülle und Hülle.
Die Verpackung reißt den schönen Augenschein auf und zeigt, was sie verbirgt.
Zieht einen Vorhang vors Gewohnte und zeigt, dass da was freigelegt gehört.
Der Reichstag unter silbergrauer Folie, der Neorenaissance-Klotz in neuem Outfit, durch raffinierten Faltenwurf, Verschnürung und Einschnürung.
Versteckt hinter all dem Stoff zeigt das Gebäude, was es ist.
Eine Machtmatrone, die mit ausladenden Röcken bräsig breit dahockt und gluckt und ihr gläsernes Ei ausbrütet, das sich oben schon vorwitzig durchs Dach beult.
Die regentriefende Folie lässt eine Ahnung aufblitzen, wie die Welt aussehen könnte ohne den Palast der Regierungsgewalten.
Indem Christo die Hülle drum legt, legt er den Kern frei. Das, was sein könnte, wenn diejenigen, die normalerweise das Reichstagsgebäude bevölkern, draußen bleiben, frei haben.
Alle Eingänge von der Verpackung versperrt.
Juni, Juli 1995. 14 Tage.
Ein kurzer Sommer der Volksermächtigung.
Dem deutschen Volke.
Die, die das Gebäude sonst nur auf Abstand, wenn nicht aus Fernsehdistanz kennen, treten plötzlich ran. Ganz nah.
Wollen die Verpackung anfassen, mal ausprobieren, ob man die wegreißen kann. Oder doch wenigstens einen Spalt aufschieben, mal nachsehen, ob noch da ist, was Christo verpackt hat.
Das weiße Kaninchen noch unterm Tuch? Oder schon weggezaubert?
Ich schätze mal, wenn die Sonne erscheint und ein schöner blauer Himmel ist, wird es bestimmt gut aussehen.
Na ja, ein Stufte.
Muss man staunen, was die Leute so fertig bringen?
Es ist der blanke Unsinn, als wenn wir für solchen Unsinn Geld hätten. Es gibt so viel Elend auf der Welt.
Um das verpackte Gebäudetrümmer herum ein Getümmel von Straßenmusikern, Gauklern, Würstchenbuden, fliegenden Händlern. Die Grünanlage vor dem silbergrauen Zellophan-Geschenkpaket war 2 Wochen lang im Belagerungszustand. Schulklassen, Hochzeitsreisende, aufsteigende Grillrauchzeichen.
Volksfeststimmung.
Certainly all our project for many years.
Sicher haben unsere Projekte immer den Geist von Kunst aus den Museen herausgetragen. Ich weiß jetzt nicht ganz präzise auf die letzte Zahl, genauso Christo, wie viele Millionen den Reichstag gesehen haben, aber so viele Millionen Besucher hat noch kein Museum so rasch angezogen.
Wie diese Verpackung.
Auf dergleichen ist definitiv nicht zu verzichten.
Nicht auf Christos Folien, oder doch wenigstens die Erinnerung daran.
Nicht auf ein ausgefeiltes Orchesterwerk, das vielstimmig eine Musikidee verpackt.
Nicht auf die raffinierte Glasfassade, hinter der sich Räume, Treppen, Flure verschachteln.
Nicht auf das filigrane Gedankengebäude, das auf tönernen Füßen steht und doch die Welt bewegt.
Und im Innersten zusammenhält.
Insgesamt ist das nicht mehr eine Frage von bösem Willen und guten Willen, von ökologischer Aufgeklärtheit und ökologischer Stumpfnasigkeit, von Idiotie und Kennerschaft, ist es eben ein Balanceakt und die Verpackung zum Thema gemacht wird. Nur gewarnt sei davor, dass wir in einer Art von angeblichen natürlichen Zustand unverpackter Nacktheiten und direkter Vermittlungen kämen. Das würde jede Kommunikation schlagartig beenden.
Batson Brock, ohne Verpackung keine Erwartung.
Keine Utopien.
Die machtvollsten Arten der Verpackung. Alle sind für Frieden, alle sind für Gleichheit, alle sind für Freiheit, alle sind für Wohlergehen. Also wieso soll man darüber noch mehr als 7 Worte machen? Das utopische Denken ist aber notwendig als Verpackung oder Vermittlung, um diesen primitiven 7 Worten, Friede, Glück, Freiheit und so weiter,
tatsächlich zu einer Kommunizierbarkeit zu verhelfen. Utopieverlust ist also entstanden durch übergroße Kritik an der Vermittlung, an der Verpackung, an der Art und Weise, wie man etwas zum Thema macht. Man wollte immer gleich aufs Thema hinaus, aber alle Utopisten sind immer beim selben Thema und dann hört kein Mensch mehr zu.
Geschenkpapier muss sein, sonst ist einfach die Überraschung weg.
Und jedes Prinzip Hoffnung. Schöne Hülle, das Prinzip Verpackung, Feature von Ulrich Land. Es sprachen Janina Sachau, Volker Niederfahrenhorst und Justine Hauer. Technische Realisation Eva Pöpplein und Roman Weingart. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.